Also ich bin der Oliver Glanz und ich habe die letzten paar Wochen hier in Deutschland verbracht. Ich war bei den Bibelstudientagen im Mittelrhein, für die, die vielleicht davon gehört hatten, und verbringe jetzt vor allem die letzten Wochen bei meinen Eltern, um am Jeremia-Kommentar zu schreiben. Also es ist so, dass die Adventgemeinde seit ein paar Jahren an einer neuen Bibelkommentarserie arbeitet, der sogenannte neue International Bible Commentary. Also für die, die den jetzigen Bibelkommentar kennen, der ist so grün, vielleicht haben einige diesen Bibelkommentar, das sind glaube ich so 9 Bände und dann gibt es noch diese extra Bände. Grüner Band, der ist geschrieben worden in den späten 50er Jahren. Der ist also komplett outdated, wie sagt man das, komplett veraltet. Er ist auch damals so husch-husch entstanden. Die Gemeinde ist ja sehr stark gewachsen in den 50er, 60er Jahren und da gab es eine sehr große Nachfrage für Pastoren und Missionare, um einen adventistischen Bibelkommentar zu haben, den sie benutzen können, wenn sie eben ihre Predigten vorbereiten oder wenn sie ihre Seminare und ihre Evangelisationen durchführen. Und so ist innerhalb von, ich glaube, 1-2 Jahren ist eine komplette Kommentarserie entstanden in den späten 50er Jahren. Jede, ich sag mal, große Kommentarserie, die es heute gibt, ist entwickelt worden in einem Zeitraum zwischen 5 und 15 Jahren. Ja, also man braucht eine halbe Generation, um einen guten Kommentar, eine gute Kommentarserie zu schreiben. Mit die besten Kommentare, die es heute gibt, sind noch gar nicht abgeschlossen. Der erste Band ist vor 20 Jahren rausgekommen und man arbeitet immer noch in dem einen oder anderen Band. Die Adventgemeinde, vor allem das Biblical Research Institute, haben beschlossen, es ist höchste Zeit, dass wir einen aktuellen, relevanten und auch wissenschaftlich fundierten Kommentar herausgeben. Und so arbeiten wir seit ungefähr 4-5 Jahren an diesem Kommentar und in 2020 soll der rauskommen. Und ich bin für das Jeremia-Buch verantwortlich und für den, die Klagelieder. Ich habe jetzt mein Forschungssemester. Und jetzt, wenn ich nicht in Andrews bin, sondern bei meinen Eltern, kann ich mich ein bisschen besser konzentrieren. Ich habe die Aufgaben um mich herum nicht so stark präsent. Ich muss nicht bei Meetings und bei Zusammenkünften dabei sein. Ich kann mich auf Schreiben konzentrieren und ich bin Gott dankbar, dass es relativ gut funktioniert hat in den letzten Wochen. Also das ist der Grund, warum ich jetzt hier bin. Letzten Sabbat war ich ja schon mit euch hier und habe den Sabbat mit euch verbringen können. Wir hatten damals die ersten zwei Kapitel des ersten Mosebuches uns angeschaut und über die Frage nach dem Sinn des Lebens nachgedacht. Heute Vormittag, wir hatten das so mit dem Soran und auch mit Gerhard besprochen und dem Sebastian, dass wir heute Vormittag über das Gesetz reden und heute Nachmittag über den Willen Gottes. Der Hintergrund den ich gerne hier mitbringen würde in Bezug auf das Gesetz ist, es ist ja heute, wie wir es gehört haben, schon das Reformationsjahr, ein Jubiläumsjahr. Und als dieses Jahr ist es ja auch ein Stück weit das Jahr der Bibel. Aber als Jahr der Bibel ist es eigentlich mehr das Jahr des Neuen Testaments. Wir haben auch hier in der Adventgemeinde ja mehr den Galater gemacht und jetzt den Römerbrief. Das ist gut, das ist schön, aber das Problem ist, wenn man das Alte Testament nicht mitnimmt, dann hat man oft in der Diskussion des Galater oder des Römerbriefs oder der neutestamentlichen Themen einen Hintergrundverlust. Und wenn man diesen Hintergrundverlust hat, fädeln sich sehr schnell Gedanken, Konzepte und Ideen ein, die eigentlich gar nicht so gedacht und verstanden werden sollten, wenn wir das Alte Testament mitnehmen. Und so möchte ich heute mit euch über das Gesetz reden, weil es ja ein zentrales Thema ist im Galaterbrief und im Römerbrief. Aber ich möchte eigentlich diese zwei Bücher, aus dem alttestamentlichen Kontext heraus verstehen. Also ich würde eigentlich gern mit euch das machen, was offensichtlich Paulus schon gemacht hat. Paulus ist ja ein Alttestamentler eigentlich. Er ist ein Pharisäer, er ist hoch geworden, er ist groß gewachsen, aufgewachsen in der Schule des Alten Testaments. Er ist eigentlich ein, so nennt man sie in der heutigen Bibelwissenschaft gerne, er ist eigentlich ein Deuteronomist. Ein Deuteronomist, das ist das fünfte Buch Mose, heißt Deuteronomium. Deuteronomium, weil es ein Deuteronomos ist. Nomos heißt Gesetz, das ist das griechische Wort für Gesetz. Und Deutero heißt das zweite Mal. Das zweite Mal das Gesetz. Ihr kennt es von den 10 Geboten. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, haben wir das erste Mal die 10 Gebote und dann gibt es sie deutere Mal. Und dann gibt es sie nochmal. Im fünften Buch Mose, Kapitel 5. Und was dieses Deuteronomium, dieses fünfte Buch Mose so wichtig macht, ist, dass alles Denken kurz vor dem Exil bis hinein nach ins Exil deuteronomistisch ist. Also die Sprache und das Gedankengut des fünften Buch Mose benutzt. Wenn ihr das Jeremia-Buch, an dem ich jetzt schreibe, wenn ihr das Jeremia-Buch öffnet und ihr lest mal die ersten zwei Kapitel, dann denkt ihr, das ist der Mose, der schreibt. Das ist auch sprachlich gesehen die gleiche Sprache. Es ist gedankenmäßig gesehen der gleiche Gedanke. Segen, Fluch, das ist ja typisch für das fünfte Buch Mose. Die Reflexion über, warum sind wir im Exil? Wie kam es so weit? Kommt alles aus dem fünften Buch Mose. Und Paulus, wenn der seinen Römerbrief schreibt, wenn der seinen Galaterbrief schreibt, benutzt er die Philosophie sozusagen, das Ideengut des fünften Buch Mose. Also wenn wir das fünfte Buch Mose nicht verstehen, werden wir nicht den Römerbrief verstehen, werden wir nicht den Galaterbrief verstehen. Und so würde ich gerne mit euch anfangen, ein paar Texte aus dem Deuteronomium, also das fünfte Buch Mose, aufzuschlagen. Und wir machen das ähnlich wie gestern, wie letzten Sabbat am Nachmittag, ein bisschen interaktiv, wenn das okay ist. Und wir ein paar Texte uns anschauen, um unsere Übung so gut wie möglich und so voraussetzungslos wie möglich machen zu können, benutze ich nicht das Wort Gesetz, sondern wir benutzen das Wort Mitzwa. Wisst ihr, was Mitzwa ist? Ich hoffe, ihr sagt nein, weil das ist gut. Okay, wenn ihr nicht wisst, was Mitzwa ist, dann ist es die beste Voraussetzung, ja? Also wir alle haben ja eine Idee, was Gesetz bedeutet, oder? Gesetz. Und mit unserer Idee, was Gesetz bedeutet, lesen wir zum Beispiel den Römerbrief. Ja, also wenn wir mit dem Nachbarn über das Gesetz reden, dann hat der ja schon eine Idee, von was Gesetz ist. Er kennt zum Beispiel Straßengesetze. Wenn ich mit dem Auto durch Rot fahre und der Polizist erwischt mich, dann öffnet er sein kleines Büchchen, schaut nach, okay, gut, in dieser Situation, okay, 20 Euro. Und ich weiß nicht, wie viel das jetzt mittlerweile ist. Das ist sein Gesetzbuch, ja? Das heißt, was du tust, wird bewertet auf der Basis eines Gesetzbuches. So wird oft dann im Neuen Testament das Gesetz verstanden. Das Gesetz ist also etwas, was hier oben ist. Also hier ist der Mensch und dann ist hier das Gesetz. Und das Gesetz schaut dir auf die Finger, oder? Ja, wenn du was falsch machst, dann kriegst du mit dem Hammer eins drauf. So. Ja, also 20 Euro, 50 Euro. So wird das Gesetz im umgangssprachlichen Gebrauch heute benutzt. Wenn du mit diesem Konzept dann den Römerbrief liest und den Galaterbrief liest, dann kriegen wir normalerweise Stress. Ihr kennt das vielleicht so in den Sabbatschulgesprächen. Ja, aber das Gesetz ist ja wichtig, aber wir sind Sünde und dann ist ganz stark der Begriff auf der Sünde, also auf das ich fahre durch Rot und wenn ich durch Rot fahre, dann kriege ich es wieder auf die Kappe. Ja? So. Also von daher sagen wir, vielleicht stimmt es ja, vielleicht stimmt es aber auch nicht. Also von daher, lasst uns Gesetz vergessen, wir benutzen ein neues Wort, von dem wir keine Ahnung haben, was es bedeutet. Wir nennen es Mitzwa. Mitzwa. Okay? Das ist die Übung, Mitzwa. So, bevor wir mit Zwar lesen, lasst uns das siebte Kapitel des Römerbriefes aufschlagen. Siebte Kapitel des Römerbriefes. Und jedes Mal, wenn wir das Wort Gesetz hören, dann lesen wir das Wort mit Zwar. Ja? Römer Kapitel 7 und ich lese da die Verse 1 bis 21 so. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die Mitzwa kennen, dass das Mitzwa über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Mitzwa an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Mitzwa des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Mitzwa, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Mitzwa getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Mitzwa erregt wurden, ich lese Elberfelder, in unseren Gliedern, um den Tod Frucht zu bringen. Also ganz kurze Pause hier. Ich hoffe, ihr versteht nichts. Also ich verstehe auch nichts. Und das ist Ziel der Sache, denn wir wollen am Ende unseres Gottesdienstes zurück zu diesem Text gehen und hoffen, dass wir jedes Segment hier besser verstehen. Also hier steht, denn als wir im Fleisch waren, Vers 5, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch die Mitzwa erregt wurden. Also warum, wieso kommt es zur Sünde? Was lässt uns sündigen? Die Mitzwa. Die Mitzwa. Die Mitzwa, die lässt uns sündigen in unseren Gliedern und so weiter. Vers 6. Jetzt aber sind wir von dem Mitzwa losgemacht, da wir dem Gestorbenen sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Vers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist die Mitzwa Sünde? Wir haben jetzt gerade gelernt, dass die Mitzwa uns sündigen lässt. Also ist die Frage ganz folgerichtig hier von unserem Schriftgelehrten, der sagt, ist dann die Mitzwa Sünde? Nein, sagt er, das sei ferne, aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch die Mitzwa. Also ohne Mitzwa keine Sünde, die Mitzwa ist notwendig, um sündigen zu können. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht die Mitzwa gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch die Mitzwa die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Also was bewirkt die Begierde in mir? Es ist die Mitzwa. Wir haben es schon einmal gehört, jetzt hören wir es wieder. Also das Gesetz, die Mitzwa verursacht in uns die Begierde. Denn ohne Mitzwa ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Mitzwa. Als aber die Mitzwa kam, lebte die Sünde auf. Sobald ich Mitzwa sah, fing ich an zu sündigen. Ich aber starb und die Mitzwa, die zum Leben gegeben war, gerade das erwies sich mir zum Tod. Das ist ganz wichtig hier, Vers 10 wieder. Die Mitzwa ist eigentlich gegeben, damit wir leben. Aber die Mitzwa verursacht in uns den Tod. Irgendwie ist da was nicht funktionierend. Denn die Sünde ergriff, und wir haben hier jetzt zum dritten Mal den gleichen Gedanken, denn die Sünde ergriff durch die Mitzwa. Die Gelegenheit täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Also warum, durch was werden wir getötet? Durch die Mitzwa. Durch was sündigen wir? Durch die Mitzwa. So ist also das Gesetz heilig, die Mitzwa heilig und die Mitzwa heilig und gerecht und gut. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden, ja, weil die Mitzwa uns ja tötet, die Mitzwa lässt uns sündigen, das sei ferne, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mit mir den Tod bewirkte, damit die Sünde durchaus, überaus sündig würde durch die Mitzwa. Ich lasse es mal hier, er wird sich dann wiederholen und auch noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber wir fassen zusammen, wenn du Sünde überwältigen möchtest, wenn du in ein sündloses Leben hineingehen möchtest, dann musst du eigentlich die Mitzwa abschaffen. Weil die Mitzwa, die macht dich zum Sünder, so sagt er. Aber gleichzeitig sagt er, er möchte die Mitzwa nicht aufgeben. weil die Mitzwa ist ja zum Leben gegeben. Also wenn wir die Mitzwa wegmachen, dann können wir nicht leben. Aber wenn wir die Mitzwa haben, dann werden wir sterben. Was ist die Mitzwa? Was ist die Mitzwa? Das ist die Frage. Was ist die Mitzwa? Und jetzt würde ich gerne von euch ein paar Texte lesen lassen und ihr gebt mir Bericht, was ihr lest. Also wir gehen in das Buch der Mitzwa, ins Deuteronomium, ins fünfte Buch Mose und ich brauche jemanden, der für mich fünfte Buch Mose, Kapitel 30 und dort Vers 14 liest. Ja, okay. Schön langsam bitte lesen. Die Frage, was wir machen, wir lesen ein paar Texte und wir versuchen, die folgende Frage zu beantworten. Wo ist die Mitzwa? Ja? Wo ist die Mitzwa? Wenn ihr in der Übersetzung das Wort Gebot oder Gesetz hört, dann ist meistens das Wort Mitzwa dahinter. Ja? Okay.
Sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun kannst.
Okay, also wo ist die Mitzwa?
Sehr nahe an deinem Mund und am Herzen.
Okay, also wenn das jetzt der Mensch ist, dann wäre die Mitzwa, wir machen mal das Wort M, Mitzwa. Die Mitzwa ist hier und sie ist hier, ja? Also sie ist irgendwie im Menschen drin, die Mitzwa. Ja? Okay. Vers 11, weil du schon da bist, kannst du Vers 11 auch noch lesen. Ja.
Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern.
Okay. Also, ist es in Amerika das Gebot? Oder ist es in Nürnberg? Nee, es ist ganz nah. Es ist ganz nah. Also wieder hier der gleiche Gedanke. Es ist in uns, es ist ganz nah. Wir müssen nicht woanders hinschauen, wir finden es in uns. So, das ist die Idee hier. Mose hat auch noch andere Bücher geschrieben. Lass uns mal nachschauen. Zweite Buch Mose. Wer liest für mich Zweite Buch Mose, Kapitel 25? Und dort Vers 21 und 22, am Ende des Kapitels, wo es um den Bau des Heiligtums geht. Fünfte Buch Mose, Kapitel 25, 21. Ja. Zweite Buch Mose, ja. Zweite Buch Mose, 25, 21 bis 22.
Ja. Und du sollst den Sündendeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das dir gegeben werden, in die Lade tun. Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden von dem Sündendeckel herab, zwischen den beiden Cherubinen, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir über die Kinder Israels befehlen will.
Dankeschön. Also Zeugnis und das andere Wort, was benutzt wird am Anfang, Zeugnis und Vers 21, glaube ich, die... Ja, das Wort Zeugnis ist das Wort Mitzwa. Also das ist das Gesetz, oder? In der Bundeslade, da ist das Gesetz und auf der Bundeslade. Also wo ist das Zeugnis hier? Wo ist die Mitzwa? In diesem, wenn ich das mal als ein Symbol für Gott benutze, dann ist die Mitzwa hier. Ja? Also sie ist auf, unter dem Thron, im Thron, da wo Gott ist. Da ist die Mitzwa. So, das ist der erste wichtige Punkt dessen, was wir jetzt hier sehen. Die Mitzwa ist nicht etwas, was zwischen Mensch und Gott liegt. Bei vielen Christen, und auch Luther hat ein ähnliches Verständnis gehabt, ist es so, dass hier ist Gott, ganz da oben ist Gott und ganz da unten ist der Mensch. Und Gott hat ein Gesetz, mit dem er prüft, ob wir auch treu sind. Das ist so das Regelbüchlein. Ne? Hast du die Regel? Ja, hast du? Okay, gut, dann kriegst du was von mir. Also das ist das Gesetz, was zwischen Mensch und Gott liegt. Wenn wir aber den Mose lesen, der das Gesetz uns gebracht hat, der sagt, nein, 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 nein. Das Gesetz ist kein Trennfaktor, also der uns trennt von Gott, sondern er ist der gemeinsame Nenner, den wir haben. Denn wir haben es und Gott hat es. Was haben wir gemeinsam? Was hat Gott und Mensch gemeinsam? Die Mitzwa. Das haben wir gemeinsam. Es ist bei mir und es ist bei Gott. Es ist etwas, was uns zusammen sein lässt. Das ist so der erste wichtige Punkt, bevor wir weitermachen. Gesetz steht nicht zwischen Gott und Mensch, sondern Gesetz ist der verbindende Faktor. Gut. Zweiter Punkt. Die Frage ist, wie müssen wir Mitzwa verstehen? Was ist Mitzwa? Wir haben ja gerade gesagt, Mitzwa, ja, was Mitzwa? Was ist Mitzwa? Dafür werden wir wieder ein paar Texte lesen. Und dazu bleiben wir im 5. Buch Mose, dort Kapitel 30. Und dort Vers 19 und Vers 16. Ich schreibe gleich ein paar Verse auf, dann könnt ihr die untereinander aufteilen. Und Kapitel 4, Vers 13 und Kapitel 33, Vers 4. Und ob wir noch irgendwie einen schönen haben. 30, Vers 15 ist auch noch schön. Lassen wir es mal bei diesen Versen. Also wenn jemand für uns vorlesen kann, 5. Buch Mose, Kapitel 30, Vers 15. Jemand an, der gleiche Person, weil die zwei Versen nebeneinander sind, Vers 16, okay. 15 und 16. Dann brauchen wir jemanden für Vers 19. Dann brauchen wir jemanden für 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 13. Und dann brauchen wir jemanden für 5. Buch Mose, Kapitel 33, Vers 4. Okay, also wer macht Kapitel 30, 15 und 16? Ja.
Siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Wenn du gehorchst den Geboten des Herrn deines Gottes, das ich dir heute gebiete, dass du den Herrn deinen Gott liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen.
Gut. Also es gibt jetzt ein paar, ihr kennt es, Synonyme. Synonyme sind das Gleiche meinen mit einem anderen Wort. Und das macht, jetzt hätte ich fast Paulus gesagt, das macht Mose konstant im Deuteronomium, im zweiten Mal in der Wiederholung des Gesetzes. Welche Synonyme benutzt er für das Wort Mitzwa oder Gesetz? Welche Synonyme? Er benutzt Worte, ja.
Das Gute und das Leben.
Das Gute, das Leben. Ja, dankeschön. Dann lasst uns mal, wenn ihr euch noch was anderes einfällt, dann unterbrecht einfach. Wer kann für uns Kapitel 30, Vers 19 lesen?
Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und Leben bleibst, du und dein Nachkommen.
Ja, da ist noch ein Begriff drin, noch ein Synonym, das wir noch nicht genannt haben. Segen. 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 Gut, wer liest für uns Kapitel 4, Vers 13? 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 13.
Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot, nämlich die 10 Worte. Und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln.
Ja, was ist da das Synonym für Mitzwa oder Gebote?
Bund.
Bund. Er gab euch den Bund, nämlich das Gesetz, ja? Bund. Bund, das hört sich, wir sind so gewohnt an das Wort Bund. Ja, aber es heißt eigentlich nur das Zusammensein. So, es ist das, dass wir zusammen sein können. Ne? Das, was uns verbindet, den Bund. Ja, gut. In Kapitel 33, Vers 4. Wer liest 33, ja. Vers 4.
Ein Gesetz hat uns Mose geboten, einen Besitz der Versammlung Jakobs.
Danke. Was ist das Synonym da?
Besitz.
Besitz. Besitz der Versammlung. Im Hebräischen ist es eigentlich Erbe. Achso, okay, gut, manche haben Erbe. Ja, Erbe. Was erbt Israel? Also im 5. Buch Mose wird öfter über das Erbe geredet. Die stehen ja, das ist 5. Buch Mose, das ist so die Abschiedsrede des Moses. Und dann werden sie erben, das Land Kanaan. Das Erbe ist das Land. Ihr werdet, eure Söhne werden erben, das gelobte Land, Land Kanaan. Okay, und dann schauen wir, ob wir vielleicht noch eins Ja, was uns noch fehlt, was wir auch schon gelesen haben in Kapitel 30, Vers 16, da beschreibt er, das Gesetz ist, dass ihr auf meinen Wegen geht. Gesetz halten heißt, meine Wege wandeln. Also es ist der Weg Gottes. Es ist ein Lebensweg. Jetzt, wie sagt man, es ist ein Lebensstil, ein Lebensweg. So, way of life, wie man sagt. Okay, gut. Wir könnten noch ein paar andere Begriffe hinzufügen, wenn wir andere Verse lesen würden, zum Beispiel in Sprüche, da wird ganz stark die Idee verbreitet, dass die Mitzwa der Baum des Lebens ist. Baum des Lebens. Oder wenn wir in Sprüche bleiben, da wird gesagt, die Mitzwa ist die Weisheit. Gut, das ist der zweite Schritt jetzt für heute Morgen. Wir haben definiert, was Mitzwa ist. Wenn also Paulus im Römerbrief schreibt über die Mitzwa, dann sagt er, die Mitzwa hat in mir das Sündigen ausgelöst, oder? Das hat er gesagt. Was ist die Mitzwa? Ist die Mitzwa jetzt sowas wie das Gesetzbüchlein, was der Polizist beim durch die rote Ampel fahren rauszieht? Nee, also das Wort Regel steht hier gar nicht drin. Paragraph, oder? Paragraph, Regel, was ist das bitte? Also Mitzwa, der Weg Gottes, Mitzwa, das Gute, Mitzwa, das Erbe, Land, Mitzwa ist Segen, Mitzwa ist der Baum des Lebens, Mitzwa ist Leben, Mitzwa ist Bull. Also, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter, habe ich jetzt so das Gefühl. Das ist, was Mose erreichen möchte. Mose möchte erreichen, dass wir nicht denken im Sinne von Regeln. Wenn ihr ins zweite Buch Mose schaut und ins dritte Buch Mose, dann beschreibt er ganz viele Regeln. Also sagt, wenn ihr das macht, dann passiert das. Wenn ihr das macht, dann passiert das. Ja, Sabbat nicht halten heißt steinigen. Ehebruch, beim Ehebruch enthalten werden, heißt steinigen. All diese Regeln werden da genannt. Und was macht Israel? Als die Regeln gegeben worden sind, sagen sie, ja, machen wir. Machen wir. Gut. Wir haben im Neuen Testament einen Fall, wir hatten ihn in der Sabbatschule genannt, der reiche Jüngling, der geht zu Jesus und sagt, Jesus, ich möchte gerne das ewige Leben haben, was muss ich dafür machen? Jesus denkt deuteronomistisch. Was ist das Leben? Das Leben ist die Mitzwa. Also was musst du machen, wenn du leben möchtest? Die Mitzwa leben. Was musst du machen, wenn du leben möchtest? Das Gesetz halten, sozusagen. Das ist das Leben. Jetzt sagt der reiche Jüngling, ja, das mache ich ja schon. Ich habe es aber immer noch nicht. Und dann sagt Jesus, jetzt im sinnbildlichen Sinne sagt, wenn du das Leben noch nicht hast, obwohl du das Gesetz hältst, dann hältst du das Gesetz noch nicht. Weil das Mitzwa leben heißt Leben leben. Wenn du also die Mitzwa lebst, dann lebst du das Leben. Du sagst aber, ich halte die Mitzwa, aber du hast das Leben noch nicht, dann hältst du nicht die Mitzwa. Ich weiß nicht, was du machst was anders. Es gibt im Lateinischen zwei Begriffe, die das veranschaulichen. Recte und bene. Wer hat von euch Latein gehabt? Rekte, was heißt Rekte?
Richtig.
Richtig, richtig. Es gibt sogar ein deutsches Wort, was wir davon ablehnen. Korrekt, korrekt. Rekte, korrekt. Korrekt. Also Deutsche sind extrem korrekt. Ich habe es gestern gesehen, vorgestern, ich bin gelaufen, darauf zu Maria Hilf und dann zurück am Abend. Und dann war bei uns, da war so ein rotes Stopplicht. Es war kein Verkehr, nichts da. Und da war ein Fahrradfahrer neben mir und ich kam gerade an dieses rote Licht. Ich denke, es ist dunkel, kein Mensch da, kein Verkehr, keine Kinder, kein gar nichts. Ich laufe durch. Aber nee, der Deutsche, der blieb da stehen. So, jetzt. Der hat es korrekt. Hä? Der hat es richtig gemacht, korrekt. So. Aber vielleicht hat das nicht Bene gemacht. Also kennt ihr das, wenn Essen richtig schmeckt, aber nicht Bene? Also wenn Essen gesund schmeckt, also wir hatten mal in Neuwied, wo wir mal waren, wenn es so Potluck gab und dann ist der Älteste gefragt worden, und schmeckt's? Dann hat er manchmal gesagt, Es schmeckt gesund. So, also es ist nichts auszusetzen. Es ist schon alles richtig. Aber ich würde es nicht nochmal essen. Bene ist Gusto. Bene ist so, also davon möchte ich mehr haben. So. Wenn Mose über die Mitzwa redet, redet er über die Mitzwa in dem Sinne oder redet er über die Mitzwa in dem Sinne?
Rechts.
Bene. Es schmeckt, es macht reich, es ist das Leben. Es ist wie die Frucht, die vom Baum des Lebens kommt. Und darum wird in dem Psalmen David oft sagen, ich kann nicht ablassen von diesem Ding. Es ist wie ein gutes Essen. Ich reflektiere über die Mitzwa Tag und Nacht, sagt er. Okay, wir gehen wieder zurück hier. Was der reiche Jüngling gemacht hat, er hat alles korrekt gemacht. Es hat aber immer noch nicht geschmeckt. So, ja, das war das Problem. Die Frage ist, wie kommen wir zum Schmecken? Okay. Wenn ich euch fragen würde, wie ist es, um verliebt zu sein? Was ist verliebt zu sein? Wir haben jetzt den Sebastian heute hier. Versuch mal zu beschreiben, was es ist, um verliebt zu sein. Synonyme, gib mir mal Synonyme fürs Verliebtsein. Ja.
Nähe des anderen spüren.
Nähe des anderen, okay. Nähe. So, wenn jetzt ich hingehen würde und sage, du, also verliebt sein ist Nähe des anderen spüren. Hätten wir dann den Begriff ausgeschöpft? Nee, okay, dann brauchen wir mehr Worte. Was für Worte brauchen wir noch?
Das Herz brennt. Das Herz brennt.
Es brennt, es brennt. So, aber das ist wahrscheinlich ein positives Brennen. So. Es brennt. Das Herz brennt. Also, können wir sagen Leidenschaft?
Ja.
Ja, Leidenschaft, okay, Leidenschaft. Leidenschaft. Okay, andere Worte. Ja, man ist auch ein bisschen verrückt, auf jeden Fall. Kannst du das erklären, verrückt? Warum ist man verrückt? Oder was meinen wir damit, wenn wir sagen, man ist verrückt? Ich nehme an, das ist ein positiver Begriff in diesem Kontext. Verrückt.
Man tut Dinge, die man normalerweise mal nicht tun würde.
Genau. Jeremia Kapitel 2, da habt ihr sowas. Jeremia Kapitel 2, da sagt Gott, wisst ihr was? Als wir verliebt waren, du und ich, da sind wir durch die Wüste gegangen. Ich meine, kein Mensch macht das. Wir sind durch die Wüste gegangen, weil wir waren verrückt. Verrückt, und er benutzt es als ein positiver Begriff. Wenn du verliebt bist, machst du alles. So, verrückt, ja. Anderes Wort.
Schmerz. Zuneigung.
Zuneigung, ja, man fühlt sich hingezogen. Zuneigung, ja. Andere Worte.
Glück.
Glück. Ja.
Zeit verbringen.
Zeit verbringen und?
Kann Schmerz sein, wenn man den auch noch misst.
Ah, ja. Das ist quasi die andere Seite der Leidenschaft sozusagen.
Sehnsucht.
Es ist Sehnsucht. Sehnsucht. So. Okay, vielleicht, wenn einer noch ein Wort hat, dann...
Vertrauen.
Vertrauen, ganz wichtig, Vertrauen. Okay, gut. Verlangen, Leidenschaft, Verlangen, ja. Also die Übung, die wir gerade gemacht haben, soll uns veranschaulichen, dass wir über Verliebtsein nicht reden können mit einem Synonym. Wir brauchen ganz viele Worte, um zu fassen, was es ist, um verliebt zu sein, oder? Das Gleiche, was Mose macht. Mose sagt, ich kann euch mit zwar nicht erklären, durch euch ein Wort zu geben. Ich habe das gemacht, ich habe euch das Regelwerk gegeben im zweiten Buch Mose und im dritten Buch Mose, aber was ich gemerkt habe ist, ihr versteht nicht, um was es geht. Jetzt, während mein Leben zu Ende geht, während wir vor dem Land Kanaan stehen, möchte ich euch noch einmal erklären, um was es eigentlich geht. Und wenn ihr im Hebräischen das fünfte Buch Mose aufschlagt, dann werdet ihr merken, das fünfte Buch Mose ist nicht narrativ, also ist nicht im Erzählstil geschrieben, es ist auch nicht im juristischen Sinn geschrieben, etliches im zweiten Buch Mose und dritten Buch Mose ist im juristischen Sinn geschrieben. Das fünfte Buch Mose ist Poesie. Das fünfte Buch Mose ist Poesie. Er nimmt Abschied vom korrekten Reden, vom präzisen korrekten Reden. Er nimmt Abschied und sagt, wenn ihr das Gesetz verstehen wollt, kann ich nur Gedichte schreiben. Das ist, was das Gesetz ist. So, wenn wir zusammenfassen würden, die verschiedenen Synonyme, könnte man sagen, das ist nichts anderes als die Sehnsucht des Menschen. Verlangen wir nicht alle nach einem guten Leben? Verlangen wir nicht alle nach einem Leben, das nicht unter dem Fluch steht, sondern unter dem Segen? Verlangen wir alle nicht nach diesem Land, wo Milch und Honig fließt? Verlangen wir nicht alle nach dem Land, wo der Bund zwischen Menschen, wo die Ehe funktioniert ohne Krisen, wo das Leben mit Gott funktioniert ohne Scheitern? Verlangen wir nicht alle danach? Das ist die Mitzwa. Die Mitzwa ist das Land Kanaan. Die Mitzwa ist der Garten Eden. Ja, also so wird er den beschreiben, das fünfte Buch Mose. Gut, wir machen den nächsten Schritt. Wenn wir, also das Mitzwa ist das gute Leben. Und weil niemand von uns das gute Leben wirklich voll hat, ist es unsere Sehnsucht. Das, was jeder hat. Also Mose sagt ja, jeder hat das, egal ob du Israelit bist oder nicht. Jeder hat es, trägt es ganz tief in seinem Herzen. Jeder weiß genau, wie das gute Leben ausschauen sollte. Aber natürlich, jeder ist ganz weit weg von dieser Sehnsucht. Im echten Leben ist die Ehekrise da. Im echten Leben ist der Alkohol da, im echten Leben ist das Stehlen da, ist die Lüge da, ist der Frust da, ist der Burnout da, ist der... Aber wir erleben das als so einen Frust, dass wir das nicht haben, weil wir wissen, wie es sein sollte. Das ist dieses Frustpotenzial. Also Mitzwa, das Gesetz ist, das gute Leben ist der Sabbat. So, wenn man dieses Konzept hat, welches Verb muss man benutzen, um Mitzwa zu machen? Verb? In euren Übersetzungen, was sagt man, wir müssen das Gebot
halten?
Oder habt ihr noch andere Worte? Gebot, das Verbum, das Prädikat, was benutzt wird, ist halten oder erfüllen oder befolgen.
In meinen Geboten wahrnehmen.
Ja, da haben wir schon biblische Sprache. Da merkt man schon, das ist jetzt ein bisschen anders, gell? Man kann das Gebot erfüllen oder man kann einen Weg gehen. Das ist biblische Sprache. Biblische Sprache ist Weg gehen. Wir werden da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber ihr würdet mir zustimmen, dass viele Christen und auch Übersetzungen oft reden von Gebot halten, festhalten. Sonst ist es weg. Man muss es festhalten. Erfüllen. Es ist ein Arbeitsauftrag. Du musst den Auftrag erfüllen. Befolgen, aber mehr mit dem Zeigefinger, oder? Befolgen. Ne? Befolgen. So. Ihr versteht, dass diese Verben mit Mitzwa nicht funktionieren. Man kann eine Liebe nicht befolgen, oder? Man kann eine Liebe nicht erfüllen, man könnte sie ja erfüllen, aber jetzt so in diesem gesetzlichen Begriff, man kann eine Liebe nicht erfüllen. Also ich zeige euch mal, wie ich versucht habe, Liebe zu erfüllen. Also wir hatten daheim eine Tradition, ich und meine Frau, dass jeden Freitagabend ich eine Rose nach Hause bringe. Das ist ein Zeichen meiner Liebe, meiner Anerkennung. Also eine Rose. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil in Amerika gibt es eben keine Rosen, oder nicht da, wo wir wohnen. Rosen. Irgendwann hat die Rose nicht mehr funktioniert. Warum hat die nicht mehr funktioniert? Es war zum 819. Mal Freitagabend und die Rose war wieder da. Aber sie hat nicht funktioniert. Warum nicht? Ich habe es doch erfüllt. Ich habe die Regel erfüllt. Oder was heißt die Regel? Ich habe die Tradition erfüllt. Warum hat das Erfüllen der Regel nicht mehr funktioniert? Es war nicht mehr Bene. Es ist Rekte geworden. Wisst ihr, was ich meine? Es ist Erfüllen von Rekte geworden. Ich habe nichts falsch gemacht, aber es hat nicht geschmeckt. Ja? Okay, gut. Also man kann das Gesetz, die Mitzwa kann man nicht halten, die Mitzwa kann man nicht erfüllen, die Mitzwa kann man nicht befolgen, wenn man diese christlichen Termen benutzt. Welchen Begriff benutzt dann die hebräische Bibel dafür? Wenn ihr mit mir aufschlagt, 1. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 15. 1. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 15. Jeder liest sich das für sich durch, ganz langsam für sich durch, und dann sagt ihr mir, was ihr denkt, welches Wort hier benutzt wird, was im Alten Testament immer für Gesetz halten benutzt wird. 1. Buch Mose 2, Vers 15. Da ist ein Wort, was Luther, wenn es mit Gesetz zusammensteht, immer mit halten übersetzt wird.
Ja. Bewahren.
Bewahren. Hat jemand ein anderes Wort für bewahren hier? In der Übersetzung?
Also ich finde Schlachter.
Schlachter? Hat, gibt Elberfelder oder Luther, haben die vielleicht ein anderes oder gute Nachricht? Bewahren, okay, bewahren. 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 Dieses Wort bewahren tritt immer auf, wenn Luther übersetzt, das Gebot halten. Also nicht das Gebot halten, sondern das Gebot bewahren. Wie man einen Garten bewahrt. Oder hier ist der Garten wird bewahrt. Wie bewahrt man einen Garten? Man kümmert sich um ihn. Oder? Das gleiche Wort bewahren, im Hebräischen shamar. Shamar, das gleiche Wort, wird benutzt für das Kind bewahren, die Frau bewahren, die Witwe bewahren. Es geht um den Aspekt des Sich-Kümmerns, des Schützens, des, wie sagt man das, des liebevollen
Fürsorge.
Dem Gesetz gegenüber verhält man sich fürsorglich. Im Hebräischen Mitzvah oder auch Torah, Mitzvah ist eine Frau. Das ist eine weibliche Endung. So wie hat man auch im Deutschen, man sagt Andreas, aber Andrea, oder? Ah, diese A-Endung ist normal Maria, aber Marius. Oder also A, das Gesetz im Hebräischen ist eine Frau. Es ist die, die schamart werden muss, die bewahrt werden muss. Es ist deine Liebe, ob das jetzt dein Kind ist oder ob das deine Frau ist. Ihr merkt, halten funktioniert nicht. Man kann eine Frau nicht erfüllen. Also jetzt im technischen, legalen Sinne. Man kann eine Frau auch nicht befolgen. Man kann aber eine Frau bewahren, beschützen, sich kümmern. Gut. Ich schlag mal auf mit mir. 5. Buch Mose, Kapitel 32. Wir sind hier wieder beim Poeten. 5. Buch Mose, Kapitel 32 und dort Vers 46. Ich hätte ganz viele andere Verse nehmen können. Jetzt haben wir einfach den Vers. Wenn jemand den für uns mal langsam vorliest.
Da sprach er zu ihnen, nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebt, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen.
Ja, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Dass sie darauf achten, steht da. Das ist eine sehr gute Übersetzung. Das ist das Wort Schamar. Das ist das Wort, was Luther sonst übersetzt als halten. Hier übersetzt es nicht als halten. Hast du Luther?
Nein.
Okay, Schlachter, ja. Also Luther übersetzt meistens, wenn das Wort Schamar vorkommt, halten. Aber Schlachter macht es hier besser. Er sagt darauf achten, aufpassen. Darauf achten, sich kümmern. Schamar, darauf achten. Ihr seht in Kapitel 2, was der Garten, um den man sich kümmert, den man kultiviert. In hier Kapitel 32 ist es die Mitzvah, das Gebot, um das man sich kümmert, das man kultiviert. Für die, die Griechisch gelernt haben, im Medizinstudium, das Wort Phylasso oder auch im Militär wird der Phylax manchmal benutzt. Das ist der, der auf die Flanken im Angriff aufpasst. Da hast du den Phylax da und den Phylax da. Das ist das griechische Wort, was hier als Übersetzung vom Hebräischen benutzt wird. Also auch da im Griechischen wird nicht der Begriff des Halten, Erfüllen, Befolgen benutzt, sondern es wird wieder Beschützungsterminologie benutzt. Also zurück zu unserem oft gebräuchlichen Sprachding. Das Gebot sitzt über uns und es kontrolliert uns. Mose könnte sowas nie sagen. weil Mose einen anderen Begriff vom Gesetz hat. Mitzwa steht nicht über uns und Mitzwa kontrolliert uns nicht. Es ist andersrum. Wir... Wir stehen sozusagen über dem Gesetz. Was ich damit meine ist, das Gesetz ist das kleine Kind, ist das what's vulnerable, das Verletzliche, das was, um das man sorgen muss. Dass wenn man es nicht kultiviert, es wuchert aus, es geht kaputt, es ist nicht mehr schön. Nein, wie einen Garten, wir kümmern uns um den Garten. Gut. Dann können wir eigentlich schon so... Wie lange machen wir hier?
So lange, wie die Predigt dauert.
So, nee, aber wie lange dauert normal die Predigt?
So bis heute eins.
So, also, okay.
Viertel nach zwölf.
Okay, gut. Wir haben jetzt, also wir haben alle ein bisschen eine Idee von, was Gesetz ist. Biblisch. Was das, nicht, was ein modernes Gesetz ist, und so wie wir oft Römer und Galater lesen, sondern aus dem Biblischen heraus, was Gesetz ist. Es ist die Beschreibung des Lebens. Es ist die Beschreibung des Sinn des Lebens. Es ist die Beschreibung unserer Sehnsucht. Es ist die Beschreibung, wie das Leben im Garten Eden ausschauen kann oder soll. Und darum hat jeder, ob der Nachbar da draußen oder wir hier drinnen, wir haben alle dieses Gesetz. Wir haben alles diese Mitzwa. Wir haben alle diese Sehnsucht. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, und das zu Recht, aber warte mal, das ist jetzt alles ein bisschen zu romantisch. Denn wenn ich 2. Buch Mose und wenn ich 3. Buch Mose lese, dann lese ich ja Gesetze. Und da heißt es zum Beispiel, wenn du Sabbat nicht hältst, dann tot. Also das liest sich doch wie ein modernes Gesetz, oder? Wenn du das machst, ist das die Strafe. Jetzt sagst du mir aber, dass 5. Buch Mose mit dieser Idee aufräumt. Das ist jetzt ganz wichtig. Das ist nämlich ein wichtiges Thema auch in diesem Jahr, wenn wir über die Bibel, vor allem Altes und Neues Testament, das Verhältnis von Altem und Neuem Testament reden. Oft hört man unter Christen und auch bei uns, das Neue Testament ist die Liebe. Oder? Das Alte Testament ist der Zorn. Der Zorn Gottes und da die Liebe Gottes sozusagen. Dieser Gegensatz wird oft aufgebaut. Und Kain wird dazwischen getrieben. Und ich muss sagen, das stimmt. Ich würde sagen, es stimmt, wenn diese Gesetze wirklich so verstanden werden, wie wir sie heute verstehen. Ich meine, das ist doch brutal, oder? Ehebruch, Tod. Was macht Jesus im Neuen Testament? Ehebruch? Vergebung. Also hier die Liebe und Gnade und hier das Gesetz und der Zorn, oder? Wenn das so ist, ein Keil dazwischen, die zwei, das eine löst das andere auf. Jetzt ist diese Idee leider nur entstanden wegen einer Unkenntnis, wie in der antiken Welt Gesetze gelebt worden sind. Also wenn wir... kennt jemand von euch Codex Hammurabi? Codex Hammurabi. Für was ist der Codex Hammurabi bekannt?
Das ist halt die arabische Gesetze.
Ja, das ist der babylonische Gesetzkodex. Ihr kennt im Alten Testament Zahn, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Mhm. Ja? Genau den gleichen Satz werden wir finden im Codex Hammurabi. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ganz viele der alttestamentlichen Gesetze finden sich auch in den babylonischen Gesetzen. Interessant sind die Unterschiede. So zum Beispiel, bei uns heißt es so, Andreas ist ja jünger als ich, ne? Bei den Babyloniern heißt es dann, wenn Andreas mir ein Auge rausholt, dann darf ich ihm 2 Augen rausholen. Ne? Weil ich ja älter bin, ich habe Familie und das ist nicht alles so, er hat ja noch nichts erreicht in seinem Leben. So. Ein Auge von mir raus, ich darf 2 Augen da raus. Das werdet ihr im Codex Hammurabi, ich mache es jetzt ein bisschen lächerlich, aber das werdet ihr sehen. Also der Codex Hammurabi wendet Gesetze an auf eine Weise, die auch soziale Schichten und soziale Klassen mit hineinnehmen. Mose ist revolutionär. Mose sagt, wenn der Andreas dem Oliver ein Auge rausnimmt, dann ist das eine Auge, was er mir rausgenommen hat, genauso viel wert wie sein Auge. Ist relativ egal, ob er jünger oder älter ist. ob er erfolgreich ist oder nicht, ob er eine Frau, ein Kind oder ist relativ egal. Ein Auge ist genauso viel wert wie das, mein Auge ist genauso viel wert wie, das, wie ein Auge des anderen. Also es sind diese Unterschiede, die, die Mose dann aufbaut. Aber was wichtig ist, nirgendwo in der babylonischen, in der ancient Eastern Welt, in der Kultur des Nahen Osten, in der antiken Kultur des Nahen Osten, nirgendwo findet sich, man hat hier sehr viel ausgegraben, findet sich eine Anwendung des Codex Hammurabi. Also stellt euch vor, vor 4000 Jahren gab es einen Andreas und ein Andreas hat einem Oliver ein Auge rausgeholt. Dann müsste man doch jetzt in den Gesetztexten, die man ausgegraben hat, müsste dann stehen, ja, weil Andreas dem Oliver, der älter ist und der Familie und was weiß ich nicht alles hat, so, deswegen durfte Oliver dem Andreas zwei Augen rausholen. Nirgendwo steht in der antiken Kultur, bei allen Ausgrabungen, die man gemacht hat, Courts, in Gerichtssälen und so, findet sich die Anwendung des babylonischen Gesetzes. Wäre für uns total komisch. Wir haben ja das, die Gesetzgebung, damit sie angewandt wird. Bei denen wird die Gesetzgebung nicht angewandt. Das Gleiche habt ihr auch mit der Mitzwa. Und zwar da, wo sie als Regelwert beschrieben wird. Sabbat tot. Oder Ehebruch ist tot. Wenn wir, es gibt ja ganz viel Ehebruch im Alten Testament. Im Neuen Testament, den Einfall mit Jesus. Wird das angewandt bei David? Aber das Gesetz sagt es doch. Oder Sabbatschändung findet extrem oft statt. Jeremia, diese Woche noch drüber gelesen, Jeremia wird daran scheitern, die Leute zu einer echten Sabbathaltung zu bringen. Werden die gesteinigt? Nee. Du hast was und du hast was.
Bei David war es ja so, dafür, dass er die Bathsheba genommen hat, sollten ja seine ersten Kinder sterben.
Ja, der ist der, der erste Sohn, ja, der ist gestorben, das stimmt, ja. Aber die, das ist ja nicht die Erfüllung des Gesetzes, oder? Das Gesetz sagt, dass die, die Ehebruch treiben, die müssen gesteinigt werden. Aber David und Bathsheba sind nicht gesteinigt worden. Es gab Konsequenzen offensichtlich, aber das Gesetz ist nicht realisiert worden. Ja.
Ich glaube, die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir beide Fälle haben, weil aber wir haben die Fälle, wo nichts passiert, wir haben die Fälle, wo wir ganz klar gesteinigt wird.
Es gibt nur einen Fall. Es gibt nur einen Fall, wo wir, das ist diese Frau, die dann am Sabbat einsammelt und dann wird sie gesteinigt. Und da ist auch nicht ganz klar, ob das jetzt eine Geschichte ist oder ob das Historie ist. Aber es gibt nur einen Fall. Bei all den anderen Fällen stirbt keiner am Sabbat.
Ja, aber zum ja? Beispiel der, wo der Holz gemacht hat am Sabbat für den Mose.
Das ist der eine Fall. Das ist der eine Fall.
Pharisäer versuchen es ja zumindest mal, dass die Frau musste jetzt steinigen.
Ja, das stimmt, die Pharisäer. So, da werden wir gleich drauf eingehen. Also wichtig für uns an diesem Moment ist, die Gesetze in der damaligen antiken Welt, ob sie aus Israel kamen oder ob sie aus Babylon oder Ägypten kamen, diese Gesetze sind in der Regel nicht angewandt worden. Oder um es ganz klar zu sagen, sie sind nicht angewandt worden. Also um jetzt mal von den 100 Fällen sind 99% wird nicht angewendet. Was die Archäologie betrifft, wir finden keinen einzigen Fall, in der dieses Gesetz angewandt worden ist. Was ähnlich ist wie mit dem Alten Testament. Warum? Wenn du in eine babylonische Stadt gingst, zum Beispiel Babylon, oder bei den Assyrern Ninive, bevor du in das Stadttor gekommen bist, gab es eine riesen Stele. Das ist also eine riesen. Obelisk. Und auf diesem Obelisk stand der Codex Hammurabi. Oder das Gesetz Mose, sagen wir mal, wenn wir das jetzt in der israelitischen Stadt hätten. Es stand also dieser Codex Hammurabi. Damit wollte man sagen, wenn du in diese Stadt gehst, das sind die Regeln, nach denen wir spielen. Das ist unser Gesetz. Jetzt gehst du in diese Stadt rein und jetzt missachtest du das Gesetz. Andreas, mir das Auge raus. Und was lesen wir? Wir müssen vors Gericht gehen. Ja? Ich klage den Andreas an. Und dann, das wissen wir aus der Archäologie, haben die nicht den Codex Hammurabi aufgeschlagen, Ich erwarte, dass sie es eigentlich tun, weil bevor ich in die Stadt reingekommen bin, habe ich den Codex Hammurabi gesehen. Das sind die Gesetze, nach denen wir leben. Jetzt komme ich rein, er holt mir das Auge raus, ich klage ihn an. Und was machen die Leute? Der Ältestenrat, rührt sich was an, ganz wichtig, Älteste, das sind die, die das Leben gesehen haben. Die, die wissen, wie kompliziert manchmal Sachen verlaufen. Die setzen sich zusammen, hören die Geschichte von Andreas an, hören sich die Geschichte von mir an und dann beraten die. Und dann werden die ein Urteil fällen. Ein Urteil, das inspiriert, das ist jetzt wichtig, das inspiriert ist vom Codex Hammurabi. Es ist inspiriert vom Codex Hammurabi, aber es führt den Codex Hammurabi nicht wörtlich aus. Es gibt also Regeln, es gibt Werte, es gibt eine Ethik, die ist hier beschrieben. Aber diese Ethik wird nicht angewandt im 1:1-Stil. Das Gleiche, was beim David passiert. Der David, der begeht den Ehebruch, der Prophet Nathan kommt. Was macht der Prophet Nathan? Er erzählt in einer Geschichte und er kommt auch zu einem Urteil später, mit dem Sohn, der dann stirbt. Aber er wendet das Gesetz nicht an, also im wörtlichen Sinne. Jesus Neues Testament. Die bringen diese Ehebrecherin zu Jesus. Was macht Jesus? Jesus macht genau das Gleiche, was die Leute im Alten Testament immer schon gemacht haben. Er ist quasi der Repräsentant der Ältesten. Er hört sich die Geschichten der Pharisäer an, die Frau bringen. Er hört sich die Geschichten. Wisst ihr, er schreibt doch noch Sachen auf den. Er kennt den Hintergrund. Und dann sagt er zur Frau: Ist gut, mach's nicht nochmal. Es gibt ein Urteil. Es ist nicht gut. Es ist falsch, was du gemacht hast. Geh und mach's nicht wieder. Er trifft ein Urteil. Das heißt, die alttestamentlichen Gesetze, als auch die außerhalb biblischen Gesetze, sind als Inspiration funktional gewesen, aber nie als wörtliche Ausführung. Wenn wir das verstanden haben, dann blüht uns die Schönheit der Mitzwa. Was ist Ehe? Ehe ist, was der Ehebruch nicht ist, oder? Ehebruch ist, was der Ehebruch nicht ist. Was ist der Ehebruch? Ehebruch ist, was kriegst du, wenn du Ehebruch machst?
Tod.
Was ist die Ehe? Das Leben. Und so könnte man durch etliche dieser Gesetze gehen, die ganz ähnlich aufgebaut sind. Der Codex Hammurabi oder der Codex des Moses sind Wertdefinitionen. Sie sind keine Regelprotokolle. Sie sind Wertdefinitionen. Was ist der Sabbat wert? Was ist der Sabbat?
Das Leben.
Der Sabbat ist das Leben. Ja? Wenn du also den Sabbat schändest, wenn die Ehebrecherin im Ehebruch gefunden ist, dann hat sie einen ersten Geschmack des Todes, sozusagen. Wollen wir sie dann auch noch mit Steinen bewerfen? In dem Fall. Jesus hätte anders reagieren können in einem anderen Fall, wo Ehebruch gegeben hätte. In dem Fall sagt er, Frau, wenn ihr bei Ellen White nachlest, ihr Leben ist eh schon eine Katastrophe. Ich sage, dein Leben ist schon so gut wie tot. Du lebst den Tod. Macht doch keinen Sinn, um jetzt noch einen Stein zu werfen. Komm zurück ins Leben. Mach's nicht nochmal. Ja? Das ist so die Idee. Gut, dann schließen, ja, wir können so in die Mechanik, vielleicht noch in die Mechanik des Gesetzes gehen, dann lesen wir nochmal Römer 7. Okay, also wenn du und ich das sind, ein großes M, Mitzwa, wenn du und ich Mitzwa sind, wenn wir eine Sehnsucht haben, eine Sehnsucht von der perfekten Welt, die gute Welt, das Paradies, der Garten Eden. Was dann passiert ist, wir wollen doch alle da sein, oder? Das Paradies ist nicht irgendwie so eine transzendente Geisterwelt, Nee, das Paradies ist da, wo es gutes Essen gibt. Es ist da, wo man gutes Auto fahren kann. Seriös, es ist so die Beschreibung des Landes Kanaans. Das ist, wo man ein gutes Leben hat, wo man Eigentum hat, wo man ein Haus hat, wo man eine glückliche Ehe hat, wo die Kinder gehorsam sind und man zusammen auf Urlaub gehen kann, das Leben gut ist. Sicherheit, Einkommen, gesichertes Einkommen, Lebensversicherung, all diese Sachen. Wir leben ja nicht da. Also es gibt diesen. Aber wir alle wollen dahin. Und dann wird Paulus uns was erzählen. Jetzt gehen wir zurück zu Römer 7. Ich lese mal Vers 7, Römer 7, Vers 7 und dort ein bisschen runter in Vers 9 hinein. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Hat Mose gesagt, Gesetz ist Sünde? Nee, er hat gesagt, es ist Leben. Es ist der Bund, es ist der Garten, es ist der Besitz und so weiter. Das sei ferne. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Wir lesen weiter und dann kommen wir zurück zu diesem Ding.
Welchen Vers?
Vers 7 war ich. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte. Paradies, Begierde. Ich begierde jetzt nicht im negativen Sinn. Begierde im Sinn von Passion, im Sinn von, da will ich hin. Das ist das Gesetz, oder? Das ist die Mitzwa. Die perfekte Welt. Wenn ich nicht wüsste, wie die perfekte Welt ausschaut, da hätte ich auch keine Begierde, hätte ich kein Verlangen, hätte ich keine Sehnsucht, hätte ich nichts. Die Sünde, Vers 8, aber ergriff durch die Mitzwa, durch diese Sehnsucht. Die Sünde aber ergriff durch die Mitzwa die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir, denn ohne Mitzwa ist die Sünde tot. Versteht ihr? Diese Sehnsucht, die wir haben, erlaubt es uns erst, eine Vorstellung dessen zu haben, was wir nicht haben. Also, ich komme nach Hause und dann schreien die Kinder wieder und mich nervt es so an und ja, meine Frau ist die letzten paar Wochen auch nicht so lieb. Aber das ist, ich möchte es aber gerne haben. Ich möchte einfach mal in den Armen von jemand liegen, der mich einfach nur annimmt, wie ich bin und der mich versteht und der, was mache ich dann? Ich versuche mir das selber zu holen. Und ich lande dann irgendwo in einem selbstgemachten Paradies. Das kann die Flasche sein. Oder der One-Night-Stand. Oder was auch immer. Warum machen wir diese Sachen? Weil sie uns ein bisschen der Sehnsucht, die wir haben, geben. Aber leider nur ganz kurz, oder? Den Alkohol getrunken, den One-Night-Stand gehabt, die Nacht ist vorbei und dann... Dann ist das Leben genauso, wie es davor war, wenn nicht noch schlimmer. Das heißt, Sünde aus der Perspektive des Paulus ist immer eine Bewegung zum Gesetz hin. Nicht mehr Gesetz so verstehen, wie wir es oft verstehen. Sünde ist immer eine Bewegung hin zur Sehnsucht. Aber eine Sehnsucht, die wir versuchen selbst zu realisieren. Und diese Sehnsucht, die wir dann versuchen selbst zu realisieren, bringt uns noch weiter weg vom wahren Leben. Im Griechischen das Wort, was für Sündigen benutzt wird, amartano, Ziel verfehlen. Danke, Ziel verfehlen. Das heißt, Sünde ist eine Bewegung in die richtige Richtung, verfehlt aber das Ziel. Ist es nicht richtig, um mal die Sorgen der Last von sich, die Sorgen der Welt loszuwerden? Ist es nicht richtig? Ist es nicht gut? Ja, es ist gut. Also die Flasche, die bringt etwas Gutes, danach aber den Fluch. Oder ist es nicht gut, ist es nicht eine gottgewollte Sehnsucht, dass wir alle mal in der Anwesenheit eines Partners einfach ausruhen, verstehen und verstanden werden können? Ist es nicht gut? Ja. Aber wenn die Nacht vorbei ist, dann brennt die Hölle. So. Das ist Sünde. Vers 9. Vers 8, die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Also wieder, das Gebot bewirkt die Begierde. Das Gebot erzeugt Sehnsucht. Ich aber lebte, Vers 9, einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Vers 10, und das Gebot, das zum Leben gegeben, das Gebot, was zum Leben gegeben, das ist das ideale Leben. Wenn du das Gebot wegnimmst, hast du keine Vorstellung mehr vom idealen Leben. Das Leben ist dir gegeben worden, um zu leben, aber was mir gegeben worden ist, um zu leben, Vers 10, gerade das ist mir zum Tod geworden. Gut. Macht das Sinn? Macht Römer 7 Sinn? Römer 7 ist nur zu verstehen, oder das Römerbuch ist zu verstehen aus der Perspektive eines Schriftgelehrten. Eines, der ein Professor des 5. Buch Moses ist. Aus dem heraus wird, einer, der das Buch halt gut kennt. Der weiß, wie Moses über das Gebot spricht. Gut, wir kommen zum Schluss. Was sagt uns das fürs praktische Christenleben? Es hat mir geholfen, als ich das zum ersten Mal so verstanden habe, es hat mir geholfen in verschiedener Hinsicht. Nummer eins. Es hat mir geholfen, um Sympathie für den Sünder zu entwickeln. Der Sünder ist nämlich nicht einer, der das Böse will. Der Sünder ist einer, der zumindest ein bisschen vom Glück des Lebens haben möchte. Oder? Ich entwickle eine Sympathie für ihn. Nummer zwei ist, was mir das geholfen hat, zu sehen ist, das Paradies, das wird es nur in Miniaturformen hier und jetzt geben. Das Paradies, das gute Leben, die mit zwar die Gebote, die kommen erst dann, wenn der große Kampf vorbei ist. Wenn das neue Jerusalem zu uns kommt. Ich rede jetzt hier Gebote im Sinne von Mitzwa, das gute Leben. Das heißt, worin wir uns als Christen üben müssen ist, und das macht Paulus hier ganz stark, im 2. Thessaloniker zum Beispiel, die Geduld, die Gabe des Wartens. Wenn du nicht warten kannst, dann wirst du sündigen. Warten heißt den Schmerz aushalten. Warten heißt ein Stückchen in der Sinnlosigkeit leben. Warten heißt zu glauben und zu hoffen, dass das, was ich hier und jetzt nicht habe, kommen wird. Es wird ganz sicher kommen. Aber ich werde aushalten müssen. Der Hebräer wird Nummer zwei. Nummer drei. Was mir geholfen hat in dieser Sache, ist zu sehen, dass wenn eine Sünde geschieht in der Gemeinde oder in meinem Leben oder im Leben meines Freundes, meiner Freundin oder Bekannten, wie auch immer, dann versuche ich so mit dieser Sünde umzugehen, wie es die Bibel immer schon getan hat. Ganz klares Verständnis zu haben von, wie sollte das Leben eigentlich ausschauen? Das gute Leben, das Gesetz, die Mitzwa. Und dann in Kreise von Leuten, die wissen, was man so im Leben begegnen kann. Die wissen, wie kompliziert das Leben werden kann. Im Kreis von solchen Leuten eine Lösung finden, die den Sünder nicht noch mehr tötet, sondern die den Sünder zurück ins Leben holt. Das heißt nicht, dass man immer milde sein muss. Manchmal muss man auch mal richtig draufhauen sozusagen. Ja, das macht den Jeremia, der sagt, Gott, jetzt hilft nichts mehr. Jetzt muss ich richtig draufhauen. Und dann im Exil, dann werden sie das Leben wieder zurückfinden. Also dieses Konzept ist nicht nur Liebe regiert und das ist eh alles okay. Nee. Aber es sagt uns, das Gesetz nie wirklich anwenden. Im Geiste des Gesetzes, im Geiste der Mitzwa, Regeln finden, die am Ende, Gesetze, Urteile finden, die am Ende den Menschen zurück ins Leben holen. Das hat Jesus gemacht, das haben die Ältesten im Alten Testament auch immer wieder gemacht. Gut, habt ihr noch Überlegungen oder Fragen? Sonst schließen wir ab. Gut. Lieber Gott, du hast alle in uns eine Sehnsucht gelegt, egal ob wir gläubig oder ungläubig sind, egal ob wir unser Leben als erfolgreich oder weniger erfolgreich erleben. Wir alle wissen, was wir nicht haben. Wir alle erleben den Verlust an Sinn und wir alle erleben diesen Frust an dem, dass wir immer wieder scheitern. Mit dem Gedicht des Moses fragen wir, dass du uns entlässt in diese Woche und dass du mit diesem Gedicht uns bewusst sein lässt, dass du uns Leben leben möchtest, dass du uns dahin bringen möchtest, wo es nur noch Sinn macht, zu leben, zu reden, zu denken, sich zu bewegen, zu essen, zu trinken. Ich bitte dich, dass durch deinen Heiligen Geist und durch deine Gnade du uns nicht nur die Vergebung gibst, sondern du uns den Segen gibst, auch hier und im Jetzt schon ein bisschen dieser Ewigkeit leben zu können, sodass unser Warten auf dich einfacher wird und unser Verlangen nach dem ganzen Mitzwa, nach dem ganzen Gebot, eine Kraft in uns entwickelt, die uns hilft, um uns füreinander und für dich immer wieder zu heiligen. Darum bitten wir dich. Amen.